Wenn wir uns hier Deutschland mit anderen Ländern in der Welt vergleichen, dann bleibt einfach nur festzustellen, uns geht es gut. Natürlich gibt es Leute, die haben Schwierigkeiten. Es gibt arme Menschen bei uns in Deutschland, aber es gibt ein so gutes soziales Netzwerk, dass jeder Hilfe bekommen kann, wenn er sie braucht. Es gibt karitative Einrichtungen, diakonische Einrichtungen. Uns geht's gut. Ich habe lange Zeit in der Bahnhofsmission meinen Zivildienst gemacht, fast 2 Jahre damals noch. Und da sind Menschen hingekommen, die sonst nirgendwo mal hingehen konnten oder die Arbeit der Heilsarmee. Uns geht's gut. Uns geht's wirklich gut. Die meisten Menschen bei uns in Deutschland haben mehr als genug. Gerade in den Nachrichten kam, dass so viele Bäcker und Backwerk tonnenweise Brötchen und Brot wegschmeißen müssen, weil es nicht gekauft wird. Uns geht's gut, wir haben so viel Überfluss. Uns geht's so gut wie noch nie in der Geschichte. Uns als Deutschen. Mir geht's gut. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich bin so reich beschenkt, allein ich habe den Willem und die Ulrike am Donnerstag besucht und bin beschenkt worden. Hier, voller Stolz, trage ich mein Solinger Taschenmesser von Willem. Vielen Dank. Mir geht's so gut, ich bin so reich beschenkt. Interessanterweise klagen wir Deutschen auf einem ganz hohen Niveau. Ne? Wir klagen und sagen, Mensch, uns könnte es aber noch besser gehen. Und deswegen bin ich froh, dass es Erntedank gibt. Dass wir mal innehalten und uns bewusst machen, uns geht es gut. Und dank Gott, dass es uns gut geht. Gerade in diesem Jahr, wo es so eine große Dürre gab und so wenig Regen gab, wir haben trotzdem genügend zum Essen. Wir sehen auch hier diese Fülle, die hier vorne liegt. Und wir können nur dankbar sein. Uns geht's gut. Und um Dankbarkeit geht es auch in unserem heutigen Bibeltext. Und wir lesen das in Lukas 17, Verse 11 bis 19. Da heißt es: Auf seinem Weg nach Jerusalem gelangte Jesus an die Grenze zwischen Galiläa und Samaria. Als er dort in ein Dorf kam, standen in einiger Entfernung 10 Aussätzige und riefen: Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns! Er sah sie an und sagte: Geht und zeigt euch den Priestern. Und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Eine von ihnen kam, als er es merkte, zu Jesus zurück und rief: Dank sei Gott, ich bin geheilt. Und er fiel vor Jesus nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Jesus fragte: Sind nicht 10 Menschen geheilt worden? Wo sind die anderen 9? Kehrt nur dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben? Und er sagte zu dem Mann: Steh auf und geh. Dein Glaube hat dich gerettet. Aussatz damals, das war nicht einfach mal eben so eine kleine Hauterkrankung oder so eine kleine Krankheit. Das war etwas ziemlich Übles. Man war nämlich ausgegrenzt. Im 5. Mose lesen wir, wie man mit Aussatz umgehen muss. Die mussten die Gemeinschaft verlassen. Die mussten raus aus der Gemeinschaft, weil sie ansteckend waren. Jeder mied sie. Sie mussten vor sich immer herrufen: Unrein! Unrein! Und alle, die das gehört haben, sind schnell zur Seite gesprungen, weil jemand mit Aussatz kam. Es hieß Ausgrenzung. Ein Leben ohne Hoffnung, ohne Zukunftsperspektive. Ausgesetzt, ausgegrenzt, verstoßen. Und schlimmer noch, auch ausgestoßen aus dem Volk Gottes, aus der Gemeinschaft, aus der Gemeinde. Man war unrein. Man durfte keinen Gottesdienst mehr besuchen. Man durfte in keine Synagoge mehr gehen. Man durfte kein Gebet mehr sprechen. Man war unrein. Und jetzt hören wir, dass diese Leute haben sich versammelt 10 Stück an einem Ort und Jesus begegnet ihnen. Jesus trifft sie. Und sie rufen zu ihm: Hab Mitleid mit uns, Jesus. Und sie hatten diese Erwartung schon, dass Jesus etwas tun könnte. Und eine Hoffnung keimt ihnen auf. Eine Hoffnung, dass sie wieder heil werden. Nicht nur gesund werden am Körper, sondern dass sie wieder dazugehören dürfen. Zum Volk, zur Gemeinschaft, zur Gemeinde. Und Jesus begegnet ja Menschen immer unterschiedlich. Und er heilt auch immer unterschiedlich. Mal spuckt er auf die Erde und rührt einen Brei auf zusammen und klatscht das dem auf die Augen. Mal spricht er einfach nur ein Wort und es geschieht. Und in diesem Fall sagt Jesus: Geht. Geht und zeigt euch den Priester. Na Mensch, Jesus, da machst du es dir aber auch einfach, ne? Einfach sagen: Geht. Aber sie haben das gemacht, weil sie nämlich wussten aus 3. Mose, nur ein Priester konnte jemand für rein erklären. Wenn man Aussatz hatte und es besser geworden ist, dann musste man zu einem Priester gehen, 3. Mose 14, musste man dem Priester das zeigen und der Priester musste Opfer darbringen und dann wurde der für rein erklärt und wurde wieder in die Gemeinschaft aufgenommen. Und das wussten diese Männer. Und deswegen machten sie sich auch keine großen Gedanken, als Jesus sagt: Geht und zeigt euch den Priester. Die wussten, dass er sie nicht einfach nur wegschicken wollte, sondern die wussten, aha, im Gesetz steht es so. Also haben sie sich auf den Weg gemacht. Und während sie also auf dem Weg waren, wurden sie heil. Der Aussatz verschwand, ein Wunder passierte. Und wir lesen in dieser Geschichte, nur einer von 10, nur einer kam zurück. Und dieser eine dankte Jesu, er fiel Jesus zu Füßen und lobte Gott und dankte Gott und war ganz glücklich. Und dieser eine, das war ja ein Fremder, das war ja keiner aus Israel, sondern aus Samaria, aus dem Norden, die nicht wirklich dazu gehörten. Ein Ausländer, ein Asylant, ein Migrant, der kam zurück und den preist Jesus. Und da sagt er: Dein Glaube hat dich gerettet. Wir lernen heute Morgen da aus dieser Geschichte: Dankbarkeit ist keine Vorschrift. Die Vorschrift war, das Gesetz war, man musste sich dem Priester zeigen. Und 9 Leute, die das Gesetz kannten, haben das auch gemacht. Und denen kann man ja eigentlich nichts Übles nachsagen. Die haben doch das gemacht, was man machen musste. Punkt. Die haben sich dem Priester gezeigt, die waren jetzt wieder rein, alles paletti. Nur einer, der kannte leider das Gesetz nicht. Und der ist umgedreht und gedacht: Wenn mich Jesus, dieser Jesus, geheilt hat, dann will ich zu ihm zurück und will ihm danken und will Gott danken. Dankbarkeit ist keine Vorschrift. Wir müssen nicht danken. Aber Dankbarkeit ist eine Herzenssache. Eine Herzenssache. Warum ist denn Dankbarkeit so wichtig? Warum brauchen wir einen extra Feiertag, um dankbar zu sein? Der Paulus sagt in 1. Timotheus 5,18: Sagt in allem Dank. Sagt in allem Dank. Er fordert uns dazu auf. Er befiehlt es uns nicht, er fordert uns dazu auf. Warum ist jetzt also Dankbarkeit so wichtig? Weil wir ernten, was wir sehen. Wenn wir etwas sehen, dann werden wir ernten. Deswegen feiern wir auch Erntedank. Die Früchte, die wir gesät, oder die Bauern, die Landwirte, die gesät haben, die haben jetzt geerntet. Aber das ist nicht nur auf Obst und Früchte beschränkt, sondern das ist auch für unser Leben. Dankbarkeit ist wichtig, weil du das erntest, was du in deinem Leben säst. Und es gibt einen Spruch, der heißt: Du säst einen Gedanken und du erntest eine Tat. Du säst eine Tat und erntest eine Gewohnheit. Du säst eine Gewohnheit und du erntest einen Lebensstil. Du säst einen Lebensstil und du erntest eine Bestimmung. Was sehe ich? Was streue ich aus? Denn mein Gedanke wird irgendwann zur Tat werden. Und was ich tue, immer wieder tue, es wird eine Gewohnheit. Und diese Gewohnheit wird irgendwann zu meinem Lebensstil. Und mein Lebensstil ist dann letztendlich das Ziel, die Bestimmung meines Lebens. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie möchte ich denn mal sein, wenn ich alt bin? Und ich möchte so ein ganz weiser, alter Opa werden, wo die Leute gerne hingehen zu Besuch, wo die nicht denken, oh, jetzt muss ich den Dirk besuchen, hoffentlich ist das schnell um, sondern wo man gern hingeht und wo man fragt, erzähl uns doch nochmal, wie war das damals? Wie ist das Ziel, Bestimmung? Und das fängt ganz klein an mit meinen Gedanken. Ich habe in meinem Leben immer eine Entscheidung, wie ich mit Situationen in meinem Leben umgehen kann. Da habe ich eine Entscheidungsmöglichkeit. Entweder danke ich oder ich klage. Entweder danke ich oder ich klage. Die Entscheidung liegt bei mir. Zwingt mich keiner zu danken, aber es zwingt mich auch keiner zu klagen. Ich bin frei zu wählen. Ich darf wählen. Ich will heute dankbar sein oder ich will klagen. Und Klage hat irgendwann auch Platz in meinem Leben. Das sehen wir auch an den Psalmen, als wir die Psalmen uns angeguckt haben. Da haben wir ja gemerkt, der David klagt auch über seine Feinde und sein Leben und dass es so schwer ist, aber kommt immer wieder dazu, Gott zu loben zum Schluss. Aber wenn meine Lebenseinstellung zu Klage wird, das wird ein großes Problem. Wenn die Beschwerde meine Lebenseinstellung wird, wenn ich murre und mies drauf bin und in Selbstmitleid verfalle, dann wird es letztendlich, wenn ich mir das so richtig angewöhne, über alles zu meckern. Ich bin so ein Meckerer, wenn ich Auto fahre. Und ich habe mir das so richtig angewöhnt. Das gibt aber auch Schnarchnasen, die vor einem herfahren. Und wenn da 50 steht, dann fährt man 50 und keine 40. Und ich mecker wie ein Rohrspatz. Und ein Freund von mir, der war auf Missionseinsatz 2 Jahre und er kam dann zurück und saß bei mir im Auto und ich habe da wieder so fröhlich vor mich hingemeckert und hat gesagt, oh, es hat sich hier in Deutschland nichts verändert. Dirk meckert immer noch. Aber ich werde ja nicht dazu gezwungen zu meckern, mich darüber aufzuregen. Warum auch? Nützen tut's nichts, wenn ich mecker, im Auto sitze und über den Mann vor mir mecker. Also ich bin frei, mir meinen Weg zu wählen. Den Weg darf ich mir wählen. Dankbar oder nicht. Aber eine Sache kann ich mir nicht wählen, nämlich mein Ziel. Ich kann mir den Weg wählen, den ich gehe, aber nicht das Ziel. Und es sind 2 verschiedene Ziele. Wenn ich nämlich den nicht dankbaren Weg gehe, ist mein Ziel Bitterkeit, Zorn, Angst, Frust. Das Leben wird dunkel, schwer und anstrengend. Das ist das Ziel, wenn ich den Weg gehe. Wenn ich mich aber entscheide, den anderen Weg zu gehen, der Dankbarkeit, dann sieht mein Ziel ganz anders aus. Heute Morgen ist halt die Frage, will ich ein bitterer, zorniger Mensch werden? Die Entscheidung haben wir heute Morgen. Und Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, 18, sagt in allem Dank. Fang an zu danken. Und interessanterweise, wenn wir auf diesen Spruch zurückkommen, du siehst einen Gedanken und du erntest eine Tat. Das in Deutsch das Wort danken und das Wort denken gehört ja irgendwie zusammen. Ein Buchstabe Unterschied. Selbst im Englischen. To thank and to think. genau das Gleiche. Das gehört irgendwie zusammen. Und Paulus hat das auch schon erkannt, als er den Römerbrief geschrieben hat, im ersten Kapitel. Da hat er davon geschrieben, dass es viele Menschen gibt, die nicht an Gott glauben. Im ersten Kapitel. Und da schreibt er im Vers 21, obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren und ihm danken. Sie wollten ihn nicht verehren und ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen, und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Also dieses Danken hängt mit meinem Denken auch über Gott zusammen. Wenn ich bitter werde und sage, wie kann mir das wieder passieren? Warum immer ich? Und ich nicht mehr danke, dann wird es mein Denken über Gott verfinstern. Es hängt so viel daran. Durch mein Danken beeinflusse ich mein Denken über Gott, über mich, über die Menschen um mich herum. Und alles beginnt mit dieser simplen Entscheidung. Ich will danken. Und wir sind hier heute Morgen, wir sind nicht das Produkt unserer Situation. Wir können nicht sagen, weil meine Lebensumstände so schwierig sind, deswegen bin ich so ein miesgelaunter Mensch. Nee, ich bin ein Produkt meiner Entscheidungen und nicht meiner Situation. Wenn ich mich dafür entscheide, dankbar zu sein, wird es Auswirkungen nach außen haben. Wenn ich mich entscheide, miesmutig zu sein und schlecht gelaunt, wird es erkennbar sein um mich herum. Dankbarkeit ist keine Vorschrift und Dankbarkeit entscheidet über unser Ziel. Aber nicht nur unser Ziel wird durch Dankbarkeit gesetzt. Denn Dankbarkeit bringt auch Zufriedenheit. Und ich sehe, dass wir Deutschen ein Volk der Unzufriedenen sind. Das sehe ich daran, dass wir Häuser haben, die vollgestopft sind mit Sachen, die wir nicht brauchen. Nichts gegen Deko. Das meine ich nicht, sondern andere Sachen. Vollgestopft. Dass wir viel zu viel haben. Und wir brauchen größere Wohnungen, wir brauchen größere Häuser, weil wir Dinge kaufen und versuchen, unser Leben sinnvoll zu machen und unser Leben Zufriedenheit zu bringen. Dabei bringt Dankbarkeit Zufriedenheit. Und nicht immer der Glückliche ist dankbar, sondern der Dankbare ist glücklich. Und das sehen wir bei diesen neuen Aussätzigen. Die waren sicherlich glücklich darüber, dass sie geheilt waren. Aber sie sind nicht dankbar geworden. Nur der eine ist zurückgekommen. Und wenn ich mir das bewusst mache, dass ich so viel habe, dass ich dankbar sein kann, dass ich gesegnet bin, dann wird es mein Herz erfüllen. Dann werde ich zufrieden werden. Ein älterer Bruder in Korntal, immer wenn ich dem begegnet bin und gefragt habe, wie geht's dir dann? Dann hat er gesagt, ich bin dankbar. Und das habe ich ihm voll abgenommen. Das war nicht irgend so ein dummer Spruch, den man so gibt, sondern das hat man ihm voll abgenommen. Und der war Missionar, der ist durch viel Leid gegangen, der hat damals Bibeln in den Osten geschmuggelt, seine Frau ist vor 2 Jahren gestorben, und der hätte viel Grund zu klagen. Aber er hat sich entschieden, dankbar zu sein. Die neun Aussätzigen, sie haben das Gesetz erfüllt. Aber ihre Herzen waren weit weg von ihrem Gott. Ihre Herzen waren trotzdem gegenüber Jesus leer. Und trotzdem hatte sie geheilt. Und oft müssen wir Dankbarkeit einüben. Das muss eingeübt werden. Auch das Denken muss eingeübt werden. Ich will jetzt bewusst nicht klagen, sondern ich will bewusst Gott danken. Aber das kennen wir doch auch schon bei kleinen Kindern, ne? Wenn die Schokolade und Lolli geschenkt bekommen haben, dann sagt die Mutter meistens, was sagt man? Danke. Und wenn kleine Kinder das schon lernen müssen, dann müssen wir es vielleicht auch wieder ganz neu lernen, dankbar zu sein, Dankbarkeit einüben, trotz Gefühlen und Emotionen, die vielleicht dagegen stehen. Gefühle sind da und manchmal sind Gefühle sehr real. Und trotzdem zu sagen, ich danke dir und mir zu überlegen, wofür kann ich dann in der Situation jetzt danken? Dass ich mir bewusst mache, wie sehr Gott mich liebt, dass ich mir seiner Güte bewusst werde und dass ich dafür danken kann. Dankbarkeit verändert. Dankbarkeit ist keine Vorschrift. Dankbarkeit entscheidet über mein Ziel und die Dankbarkeit verändert. Und ich danke euch, dass ihr zugehört habt, nicht eingeschlafen seid, trotz vollem Bauch. Ich möchte noch beten. Jesus, wir kommen voller Dankbarkeit zu dir, dass wir hier zusammen sitzen dürfen, dass es uns so gut geht, wir satt sind, im Warmen sitzen. Leute um uns herum haben, die Geschwister sind, die auch an dich glauben. Wir danken dir für unsere Freiheit, die wir hier in Deutschland haben. Aber wir danken dir noch viel mehr, dass du in diese Welt gekommen bist. Und durch dich dürfen wir unseren himmlischen Vater kennen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du das auf dich genommen hast. Dass du treu warst, treu bist an dein Tod am Kreuz. Und wir danken dem himmlischen Vater, dass du ihn nicht am Kreuz gelassen hast, Jesus, sondern dass er auferweckt worden ist und dass er lebt und dass wir durch ihn einen Weg zum Vater haben, einen Weg zu Gott durch Jesus haben. Danke, dass Jesus die Barriere, die Sünde, all das, was wir falsch machen, all das, was wir falsch denken, alle Bitterkeit, all das, was gegen das Leben steht, an sein Kreuz genommen hat und uns davon befreit hat. Wir loben dich und geben dir die Ehre. Und wir wollen das so machen wie der Samariter. Wir wollen zurückkommen zu dir, Jesus, und wollen dich loben und niederfallen vor dir und dich anbeten und dir die Ehre geben. Danke dafür, Herr. Und Jesus, wir danken dir auch, dass du uns eine reiche Ernte gegeben hast, auch wenn sie vielleicht in einigen Bereichen weniger üppig ausgefallen ist als in anderen Jahren. Wir danken dir, dass du trotz aller globalen Erwärmung immer noch der Herr bist und dass du uns versorgst. Wir nehmen es nicht für selbstverständlich an und wollen dich loben dafür, Herr. Und Jesus, all das, was uns noch auf dem Herzen liegt, das wollen wir hineinlegen in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Meine PowerPoint ist verschwunden. Ganz herzliche Einladung einfach, auch nächsten Sonntag wollen wir mit unserer Themenreihe weitermachen. Die Themenreihe ist, wir sind Gemeinde, und nächsten Sonntag geht es dann weiter mit Gemeinde, die feiert. So ähnlich wie heute wir jetzt gefeiert haben, aber wir wollen uns anschauen, was das bedeutet, warum Gemeinde feiern kann. Ne, ist egal. Ganz zum Schluss. Kannst du auf die letzte Folie klicken? Nee? Gut, dann nicht. Wir sammeln jetzt eine Kollekte ein. Und zwar ist die Kollekte nicht für uns bestimmt, sondern immer am Erntedank, so hat man mir das gesagt, gibt es einen Vorschlag von der Evangelischen Gesellschaft. Und der Klaus Schmidt, der Direktor, schreibt: Liebe Geschwister und Freunde, der Apostel Paulus schreibt, obwohl die Christen in Mazedonien wegen ihren Glaubens viele Schwierigkeiten ertragen mussten, waren sie doch voll Freude und haben trotz ihrer großen Armut sehr viel für andere gegeben. Sie haben sich als ein Vorbild erwiesen, sich an der Hilfe für die Christen in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Das 2. Korinther 8. Die mazedonischen Christen sind uns in vielerlei Hinsicht ein Vorbild. Ihre Großzügigkeit in der Unterstützung anderer hebt Paulus besonders hervor. Sie haben anderen geholfen und wurden dabei selbst gesegnet. Auch heute noch dürfen wir es als ein Vorrecht betrachten, verschiedene Aufgaben im Reich Gottes finanziell und materiell zu unterstützen. Für das Jahr 2019 haben wir in der EG als Jahresthema die kommende Generation gewählt. Die kommende Generation. Wir wollen in verschiedenen Zusammenhängen mehr darüber nachdenken, was nötig ist, um unsere Gemeinden zukunftsfähig zu machen und junge Menschen besser einzubinden. Weil es um die junge Generation geht, möchte ich Ihnen als Erntedankopfer in diesem Jahr die verschiedenen Projekte unseres Jugendwerkes und die missionarischen Events und Freizeiten ans Herz legen, die wir im Jahr 2019 durchführen werden. Wir freuen uns, dass wir mit Robert Schneider einen neuen Jugendreferenten anstellen konnten und möchten mit dem Erntedankopfer auch seine Arbeit unterstützen. Ich danke Ihnen allen herzlich, dass Sie sich am Ernteopfer mit diesem besonderen Verwendungszweck beteiligen und wünschen allen Gebern, dass Sie, wie die Christen in Mazedonien, durch Ihr Geben selbst ein Segen davon tragen. Mit herzlichen Grüßen, Ihr Klaus Schmidt, Direktor. Jetzt sind die Klingelbeutel schon rumgegangen, das heißt, wir brauchen keine Musik und singen gleich das Segenslied gemeinsam. Gott, dein guter Segen, und wem es möglich ist, den möchte ich.